Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brettspiel News Talk. Heute widmen wir uns der Erweiterung eines Spiels, über das wir schon in einer vergangenen Folge gesprochen haben. Und zwar geht es um die Schlacht um Thor's Cliff, einem Spiel, das beweist, dass man selbst mit einem Abgrund im Titel noch tiefer fallen kann, wenn man seine Züge nicht clever plant. Wir reden mit dem Erfinder, dem Designer des Spiels, der uns sicher gleich verrät, wie viele Kanmeter Intus hatte, als die Idee entstand. Und falls ihr dachtet, Brettspiele wären friedlich, nein. Hier wird geprügelt, gestoßen und geopfert, bis es kracht. Dann begrüße ich recht herzlich heute den Timo. Hallo Timo.
Ja, schönen guten Abend. Moin.
Ja, ich habe schon ein bisschen angeteasert, um welches Spiel es geht und um welche Erweiterung. Aber zuerst wollen wir natürlich mal erfahren, wer da gegenüber von mir sitzt. Kannst du mal ein paar Worte zu dir an die Hörer richten?
Genau, mein Name ist Timo Z. Ich komme aus Norddeutschland, aus Hamburg. Und genau, ich bin jetzt so 40 Jahre alt geworden gerade und habe einfach mein Leben lang viel gespielt, auch Brettspiel gespielt, aber auch so Live-Rollenspiele gemacht. Und mittlerweile vor ja fast 7 Jahren hatte ich dann mal so eine Idee, wo ich gemerkt habe, die taugt irgendwie was und die ist größer geworden. Und das Projekt hat sich einfach völlig absurd verselbstständigt und ja, in wenigen Wochen bringen wir die Erweiterung von Thor's Cliff raus.
Ja, krass. 7 Jahre ist auf jeden Fall schon mal eine Zeit. Ne? Das kann man sich meistens immer gar nicht so vorstellen, wenn man sagt, wir erfinden jetzt ein Spiel, wir produzieren ein Spiel, wie lange das dann wirklich oft dauert. Ne? Meistens hat man ja gar keinen Einblick, was alles so dazugehört. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wir hatten, ich weiß gar nicht, wie lange es schon her ist, schon mal eine Folge zu dem Grundspiel. Jetzt wird es wahrscheinlich einige Zuhörer geben, die uns nicht so treu folgen, wie wir uns das wünschen würden. Kannst du die mal so ein bisschen abholen? So, was ist die Schlacht um Thor's Cliff? Worum geht's da, damit die sich das Bild nicht mal so ein bisschen besser vorstellen?
Ja, also Thor's Cliff ist so ein, wirklich, du hast das ja eben auch schon gesagt, ein sehr konfrontatives Spiel. Wir nennen es aus Spaß auch ein unkooperatives Brettspiel, weil die Idee in der Zeit geboren wurde, als sehr viele Koop-Spiele überall gespielt wurden und auch ich mit meinen Freunden. Und dann hatte ich Bock und auch noch einige andere Kumpels mal wieder was zu machen, was so richtig gegeneinander geht. Und da ist dann so diese Idee heraus entstanden. Ich habe das schon mal woanders irgendwie erzählt. Es gab so eine Zeit, da hat man entweder Koop gespielt oder man hat halt in diesen ganzen Eurogames immer 2-3 Stunden irgendwo gesessen, am Ende Punkte gezählt und dann gewinnt halt plötzlich derjenige, der 93 Punkte hat, gegenüber dem mit 91 Punkten. Und wir wollten was eher knallt so. Und deswegen ist es ja auch, man könnte es als Sudden Death bezeichnen, also wenn jemand das Ziel erreicht, ist sofort zu Ende und dann hat eine Person gewonnen. Es gibt auch keinen zweiten Platz oder irgendwas. Also genau, also sehr, ich sag mal, sehr aufeinander zugewandtes Spielprinzip. Und was man da dann macht, man ist auf einer Wikingerinsel und man kann 4 verschiedene Helden spielen, also in jedem Spiel natürlich dann nur einen. Und man ist auf diese Insel gereist, um einer jungen Gottheit zu huldigen. Die taucht in dem eigentlichen Strategiespiel, was man jetzt so spielen kann. Ich werde da heute öfter darauf eingehen. Es gibt immer so 2 verschiedene Modi, die man spielen kann. Also in dem eigentlichen Strategiespiel, da taucht die junge Göttin nur so am Rand auf. Man bringt ihr Geschenke und wer das am besten und schnellsten macht, gewinnt dann ihren Segen. Das machen diese Helden, die rennen in die Mitte, bringen ihr das Geschenk und die anderen versuchen natürlich, sie aufzuhalten. Und was das Spiel jetzt so reizvoll und taktisch daran macht, ist, dass man eben nicht nur den Helden hat, sondern auch so eine Armee aus kleinen, sehr einfach gehaltenen Einheiten, so Kriegern, die wie so ein, ja, man könnte sagen, Bienenschwarm um einen rumschwirren, die einen, ja, die kämpfen für einen, die können aber auch für einen arbeiten. Und das macht dann Thor's Cliff eigentlich zum, ja, wirklich sehr interessanten Strategiespiel mit hohem so Area-Control-Aspekt.
Mit konfrontativen Spielen hast du mich auf jeden Fall. Ich liebe das auch bei Spielen, wenn es da so richtig schön auf die Fresse gibt. Damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann, ist auch das Besondere an eurem Spiel, ist ja auch, dass das auf dem Spielfeld alle 3 Dimensionen bedient. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie das Spielfeld so ein bisschen aussieht und was man mechanisch dann so machen kann?
Ja, also als wir damit gestartet sind und zum ersten Mal auf so Messen aufgetaucht sind, dann haben die Leute das immer so als 3D-Siedler bezeichnet. Das sieht wirklich sehr ähnlich aus wie die Siedler von Catan, aber als 3D-Insel. Wir haben also so 6 Ecke, wir haben 4 verschiedene Landschaftstypen und dazu noch Aktionsfelder. Das heißt, man hat so, ja, man kann auf Stufen rumlaufen auf dieser Insel, weil die eben wirklich dreidimensional ist. Man muss die auch zusammenkleben, wenn man die Box kauft. Die wird dann, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, früher wusste ich das ungefähr 4 Zentimeter hoch und man geht dann immer Stufe für Stufe wie auf so einer Treppe über diese Insel. Da man immer nur eine Stufe auf einmal hochgehen kann und dadurch, dass die Insel immer verschieden aufgebaut wird, also das sind so 7 Module, die man immer zusammenschieben muss vor Spielbeginn, hat man wirklich sehr unterschiedliche Aufbauten der Insel, wo man dann mal, irgendwo entsteht eine Schlucht, irgendwo entstehen so Höhenzüge, wo man nicht mehr rauf oder runter kommt. Es ist dann sehr relevant für das Spiel später, wie die Insel aufgebaut wurde.
Sieht auf jeden Fall so, wer sich das mal anschauen möchte, gerne bei Boardgame Geek mal vorbeischauen, die Schlacht um Toskliff. Da gibt es auf jeden Fall einige Bilder und das stimmt, glaube ich, mit diesem Die Siedler von Catan mit der Optik, aber ist natürlich deutlich konfrontativer, ne?
Ja, total. Also man handelt nicht miteinander. Was man viel macht, ist, dass man sich eben miteinander ein bisschen abspricht, wer warum jetzt wen angreift. Aber das sind eben immer nur diese bekannten Allianzen auf Zeit, wo man immer nicht weiß, wann fällt der andere mir dann doch in den Rücken. Ne?
Sehr brutal.
Das passiert sehr viel in dem Spiel, genau. Ja, ich habe eben schon angesprochen, es gibt eben so die 2 verschiedenen Modi. Das ist unheimlich wichtig dazu zu wissen. Also es gibt eben einmal dieses sogenannte Grundspiel, nennen wir das, wo man dann einfach ein Strategiespiel spielt. Es gibt quasi in dem Moment dann kaum noch Überraschungen, kaum noch Story-Elemente. Das ist das Grundspiel, was extrem taktisch, extrem strategisch ist. Und dann der andere Modus wäre eben die sogenannte Kampagne. Die gibt es auch in der Grundbox schon, die wir eben vor 3 Jahren schon rausgebracht haben. Und die wird auch jetzt ergänzt mit der Erweiterung, die jetzt rauskommt. Und in dieser Kampagne erlebt man eben eine Geschichte. Da geht es um dieses eben schon angeteaste heilige Kind, die junge Göttin, die da aufwächst. Und in dieser Geschichte, die man spielt, passieren ganz viele kleine Überraschungen und Wendungen. Die sind dann eher so ein Adventure. Das wird dann eher so ein abendfüllendes Abenteuer mit auch vielen Glückselementen. Ne? Also man kann wirklich 2 sehr unterschiedliche Dinge mit diesem Spiel dann nachher machen. Je nachdem, worauf man Lust hat, kann man entweder beides machen oder eben sagen, nee, ich bin mehr der Typ für die Schlacht. Ich braucht die Geschichte nicht oder man spielt halt eher das Adventure. Ja.
Wo wir gerade beim Thema Geschichte waren, kannst du noch mal so ein bisschen die Thematik des Spiels abholen? Du sagtest ja, hattest wohl mal ganz kurz Wikinger fallen lassen, aber das ist ja halt deutlich mehr als nur Wikinger und was dann auch so das Ziel des Spiels ist.
Ja, also zum Thema ist es quasi eine Wikingerinsel und zwar ist die Geschichte angesiedelt relativ nah an der Wikinger-Mythologie und auch relativ nah, ich sag mal, ich habe es immer als Low Fantasy bezeichnet, ich habe mich da so ein bisschen an Game of Thrones orientiert, was quasi sehr, sehr, ich sag mal, mittelalterlich startet und erst Stück für Stück über die Kapitel und Bücher oder Filme oder Serien, was auch immer man da jetzt sich reingezogen hat, Filme nicht, aber die Serie meine ich, entwickelt sich dann eigentlich erst so dieser doch sehr magische Überbau. So. Also man startet eigentlich damit, dass man irgendwie im Lederwams rumläuft und ne, wirklich einfach nur so eine Axt dabei hat und erst Stück für Stück erfährt man mehr über die mythologischen Hintergründe und auch Stück für Stück werden mehr Fähigkeiten eingeführt, die dann zeigen, ja okay, es ist eben nicht jetzt einfach nur echtes Mittelalter, aber es ist relativ nah dran. Also wir haben jetzt versucht, daraus nicht so eine völlig überbordende so eine Zauberkiste zu machen, so, genau. Und in dieser Wikingerwelt, das ist angeordnet kurz vor dem Jahrtausendwechsel, also um das Jahr 1000, da ist jetzt auf dieser Insel im Nordmeer, auf Thor's Cliff, ist ein kleines Mädchen geboren worden und nach einigen Jahren spricht sich rum, dass die Leute davon ausgehen, dass sie die Tochter des Donnergottes Thor ist. Und das Mädchen ist 7 Jahre alt, wenn wir dann schließlich zu der Insel kommen und ihr diese Geschenke bringen wollen. Und darum entfesselt sich dann sofort diese Schlacht, weil jeder versucht eben von dieser jungen Göttin ein bisschen quasi ihren Segen zu bekommen und einen Teil ihrer Macht abzubekommen. So kann man sich das vorstellen. Genau, das ist auch das Ziel des Spiels. Also wir versuchen quasi diesem Mädchen sie zu beeindrucken, ihr rote Bernsteine, die wir am Strand finden, zu bringen. Und wer das am schnellsten tut, der bekommt halt ihren Segen. Und eben jetzt schon angedeutet, da geht dann auch die Geschichte schön über zur Erweiterung, die jetzt rauskommt. Wir sind eben ganz kurz vor der Jahrtausendwende. Das ist, ich habe früher mal beim Geschichtsmagazin GeoEpoche gearbeitet. Das ist quasi genau der Bereich, wo dann die Wikinger auch rüber gesegelt sind, oben durchs Nordmeer bis nach Neufundland und da eben auch ja dann plötzlich Fremde getroffen haben. Und das ist das, was dann auch in Toskliff 2 passieren wird. Es werden quasi diese Fremden über das Eismeer kommen oder auch mit den Wikingerbooten zurückgesegelt kommen. Und so wird dann mit Toskliff 2 ja ein zweites Volk auf der Insel eingeführt.
Du sagtest gerade, ein zweites Volk wird eingeführt. Was erwartet uns denn noch so alles mit der Erweiterung? Also materialtechnisch, mechanische Änderungen vielleicht, andere Features?
Ja, die Erweiterung stützt sich eigentlich auf zwei Dinge. Die habe ich ja eben schon versucht, genau klar abzugrenzen. Also wir haben einmal dieses sogenannte Grundspiel und in diesem Spiel ist es so, wenn man das jetzt ohne die Erweiterung spielen würde, dann man baut die Insel auf, man legt alles bereit und das Spiel geht damit los, dass man sich rundrum seinen Charakter und seine Startposition aussucht. Und wenn man jetzt nur das Grundspiel Toscliff 1 spielt, dann hat man eben für diese Auswahl vier verschiedene Helden. Und wenn man jetzt die Erweiterung dazu bekommt, dann gibt es einfach für dieses Grundspiel vier neue Helden zur Auswahl. Ich gehe gleich nochmal weiter darauf ein. Das sind dann die vier Helden der Skrelinge, so nennt sich dieses Volk. Und die werden eben in einer kleinen, ja, doch deutlich anderen Spielmechanik starten, haben aber dabei genau die gleichen Spielziele. So kurz, was erwartet einen noch in der zweiten Box, bevor ich auf die Skrelinge eingehe? Wie gesagt, die Kampagne, die Geschichte um dieses heilige Kind wird weitererzählt. In der ersten Box waren die ersten drei Kapitel. Die kann man wie so, sich so das erste Buch vorstellen. Das nennt sich dann Kindheit. Die zweite Box wird dann das zweite Buch bringen. Das nennt sich dann Jugend. Das sind wieder drei Kapitel. Und das ist auch schon überall so reingeschrieben. Mal gucken, wie lange Jahre das dann dauern wird, bis es fertig ist. Es ist alles ausgelegt als Trilogie, die dann mit Kapitel 7, 8 und 9 mit der dritten Box irgendwann hoffentlich enden wird. Genau. Also das sind die beiden Bereiche. Neue Helden fürs Grundspiel, vier Stück mit der neuen Mechanik, die kann ich gleich nochmal genauer erklären gerne. Und dann eben drei Kapitel, die jetzt nicht mehr um dieses kleine Mädchen, die damals 7, 8 und 9 Jahre alt war, sondern jetzt eben um so eine Teenagerin in der Wikingerzeit, sie ist 14, 15, da geht die Geschichte weiter.
Kann ich mir das dann wie so eine kleine Kampagne vorstellen, die ich Mission für Mission durchspiele, wo ich Fortschritt mache, der auch zwischendurch gespeichert wird? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Auf jeden Fall, genau so ist es ja. Also es ist so ausgelegt, dass in meiner Utopie spielen die Leute halt Toscliff 1, die Grundbox, mit vier, ja, je nachdem, man kann es zu zweit, zu dritt oder zu viert spielen. Du würdest dich fürs erste Kapitel für einen Charakter entscheiden, den spielst du dann tatsächlich eigentlich die ganze Zeit durch. Und mit denen spielst du auch tatsächlich dann weiter in der Box Toscliff 2. Mit kleinen Ausnahmen, die ich jetzt hier aber nicht spoilen möchte, ja.
Ja, aber es war schon mal eine schöne Erweiterung. Teil 1 war ja eher, waren ja so One-Shots, ne, also eine Runde fertig.
Ja.
Und jetzt mit dem zweiten Teil dann die Möglichkeit, das halt auch als Kampagne über mehrere Abende zu spielen. Das ist ja schon ein guter Anreiz, das mal auszuprobieren.
Ja, das denke ich auch, ja. Genau, und eben schon angedeutet von mir, ich würde gerne noch erzählen, wie diese Skrelinge eigentlich jetzt funktionieren, weil das macht es ja eigentlich aus, ne? Also es sind jetzt nicht einfach nochmal vier Wikingerhelden neu, wo man sagt, ja, die haben jetzt, also, ne, wer Toscliff kennt, der weiß, die Helden sind eigentlich fast identisch, die haben nur so eine kleine Sonderfähigkeit. Ich sage immer, das ist eine passive Sonderfähigkeit, also es ist nichts, was den anderen jetzt überrascht und aus den Latschen haut plötzlich, sondern man hat halt irgend so eine Fähigkeit, die man für sich, wenn man selber am Zug ist, so ein bisschen nebenbei mit abrechnet. Das macht schon auch einen Unterschied, aber eigentlich ist Toscliff 1 relativ symmetrisch. So, und mit Toscliff 2 kommt jetzt eben wirklich ein anderes Volk, die Skrelinge, und die sind anders aufgebaut. Was ist anders? Also die Wikinger aus Toscliff 1, die haben bis zu 10 Krieger, die sind sehr schwach, können aber in so einen Berserker-Rausch versetzt werden und dann schneller über die Insel stürmen und in die Kämpfe mit den anderen verwickeln. Also sehr viele und sehr schwache Einheiten haben die Wikinger. Die Skrelinge sind jetzt so, die haben deutlich weniger, die haben nur bis zu, ja, maximal vier Jäger am Ende, Jäger nennen die sich, die sind ein bisschen stärker, aber auch langsamer, aber dafür können sie klettern. Also du hörst schon, es gibt ganz viele kleine, feine Unterschiede. Und die können Bogenschießen, das sind Jäger. Ja, du hast quasi jetzt gegen diesen riesigen Schwarm, ich habe das vorhin ja auch schon als so einen Bienenschwarm bezeichnet, diese Krieger, die um einen rumschwirren als Wikinger, gegen diesen Schwarm hast du jetzt plötzlich ja, viel weniger Einheiten, die echt aufpassen müssen, dass sie nicht aus Versehen abgeräumt werden, die aber eben auch über diese auch schon erwähnten Höhenunterschiede klettern können und dann von oben herab die Wikinger wegschießen. Diese Asymmetrien, die führen zu ganz viel, ja, ganz, ganz tollen Spielen. Also ich sag ja, ich habe vor 7 Jahren damit angefangen mit Freunden und von Anfang an war eigentlich das Ziel, eben ein asymmetrisches Spiel zu machen. Es ist nur dann runtergebrochen worden für Toscliff 1 und das heißt, dieses Skrelling-Volk, was wir jetzt veröffentlichen, das spielen wir auch schon seit 4, 5 Jahren völlig regulär, ja, viele, viele, viele Abende und Stunden. Das ist extrem, extrem ausgefuchst und gebalanced, ja.
Teil 1 hörte sich ja auch so danach an, als wäre das ein sehr taktisches Spiel. Würdest du das so unterstreichen oder würdest du sagen, es gibt viele Spielertypen, die das ansprechen könnte, oder ist das eher für die Leute, die jetzt nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, sondern viel vorkalkulieren, vorberechnen? Was würdest du sagen, oder ändert sich das vielleicht auch mit der Erweiterung dann?
Ja, diese Komponente ändert sich mit der Erweiterung eigentlich gar nicht, und das ist auch Absicht. Also das Spiel ist eben so, wenn du sagst, du spielst die Kampagne, dann ist es halt, ne, klar, wenn du Truscliff besser kannst, dann hast du da ein paar Vorteile, aber es ist halt, es bleibt ein Glücksspiel. Manchmal kommt plötzlich irgendein Geschenk von irgendwo, das kannst du ja nicht einkalkulieren. Wenn du aber das Grundspiel spielst, dann muss ich jetzt schon wieder differenzieren, wenn du es zu zweit spielst. Dann ist es ein unfassbar taktisches Strategiespiel. Ja, wir haben da auch Weltmeisterschaften, nennen wir das auf Spaß, in Hamburg jedes Jahr, wo wir uns mit 20 Leuten einen Tag lang treffen und wirklich von morgens bis abends Duelle spielen, ne, mit Vorrunde, Viertel, Halb und Finale irgendwann, weil es extrem, du kannst es extrem üben. Es ist extrem strategisch, du hast kaum Glückselemente in diesem Spiel. Das ist aber eben vor allem der Fall, wenn du zu zweit spielst. Es werden nicht mehr Glückselemente, aber wenn du es zu dritt oder zu viert spielst, dann wird es ganz automatisch. Die Insel ist halt zu klein. Es wird eng, es wird ein Geschubse und Gedränge, wie du vorhin gesagt hast. Ja, es kommt dann zu dritt und zu viert so viel Diplomatie und ich nenne es mal einfach auf Deutsch Gelaber und irgendwie, wer greift wen warum an oder wer hat gerade Bock, den anderen zu nerven dazu. Das heißt, dieses extrem strenge Taktische, was du eben im Duell hast, wie wir es nennen, das fällt sofort weg, wenn du es zu dritt oder zu viert spielst. Und dieser Aspekt ändert sich auch durch die Erweiterung eigentlich überhaupt nicht. Ja.
Aber dass er dann mit je mehr Leuten ich es spiele, desto mehr Leute spricht es quasi auch an. Also zu zweit eher so Turnierszene, ne? Brauchst du schon die Leute, die viel vorausfahren. Voll. Aber mit mehr Leuten dann überwiegt dann schon so ein bisschen, ich nenne es mal der Trash-Talk am Tisch, ne? Wo du dann halt auch mal deine eigenen Fehler damit ausbügeln kannst, dass du einfach andere Leute mit reinziehst, ne?
Also das ist extrem
ehrlich.
Ja, extrem. Und was ziemlich gut funktioniert in dem Spiel, also ein Freund von mir sagt auch, es ist relativ erbarmungslos. Also es ist eben ein Erstlingswerk und ich war jetzt gar nicht so tief mit beiden Beinen in der Brettspielszene. Ich habe schon immer viel gespielt, aber mir waren ganz viele so dieser Meta-Gedanken gar nicht so bewusst, als ich das entwickelt habe. Ich erkläre mal kurz, Rubberbands, ne? Das sind ja so Sachen, wo du sagst, es gibt Mechaniken, die Leute immer wieder ins Spiel zurückholen, wenn es denen mal schlecht ging. Ich sag mal, es gibt sehr wenige Rubberbands in Truscliff. Wenn du hier auf die Fresse kriegst, dann bist du auch raus, ja? Und es dauert dann ein paar Züge, bis du dich irgendwie wieder berappelt hast. Und das ist irgendwie unangenehm, aber das macht das Spiel irgendwie auch aus, so. Und was aber ganz gut funktioniert, wenn du es zu dritt oder viert spielst, ist, ne, wenn, ja, mir es schlecht geht, dann hast du auch nicht so richtig einen Grund, weiter auf mir rumzuhacken, sondern dann wirst du dich um Spieler 3 kümmern und ich habe dann kurz Zeit, mich ein bisschen ja zu erholen. Das klappt doch eigentlich immer ganz gut. Und ja, vielleicht noch eine Erklärung. Ich habe vorhin gesagt, es ist Sudden Death. Das heißt, wenn jemand es geschafft hat, ist sofort vorbei. Es ist so, wenn jemand ohnmächtig wird, dann ist das erstmal gar nicht so schlimm. Du kommst nach einer Runde wieder rein, bist ein bisschen verletzt und so weiter. Aber ich habe ja schon von diesen Geschenken gesprochen, die du an das Kind bringst. Wenn du ohnmächtig wirst, musst du die ablegen. Und das führt zu ganz vielen, also die kann man dann einfach wieder aufsammeln als jemand anders. Und das führt zu doch relativ überraschenden Spielenden oder Finalkämpfen teilweise, weil du hast halt diese Möglichkeit, so ein Abstaubertor zu machen. Und ne, das führt dazu, dass es sich total lohnt, auch wenn du gerade eher eine schwächere Spielphase hast, immer am Ball zu bleiben, immer vielleicht in der zweiten Reihe mitzulaufen, um vielleicht als Abstauber nochmal reinzukommen. So, ja.
Wenn jetzt Leute unter den Zuhörern sind, die jetzt Interesse haben, wir haben ja darüber gesprochen, die Erweiterung, die wird ja bald ausgeliefert. Gibt es noch Möglichkeiten, das Spiel zu erwerben und halt auch noch das Grundspiel? Wenn ja, wo?
Genau, wir haben so einen Webshop seit 3 Jahren, da kann man das einfach bestellen. Das machen wir relativ zuverlässig, dass wir innerhalb von 1-2 Wochen dann das Spiel zuschicken. Das ist halt wirklich eine riesige Box, ne? Also die wiegt, glaube ich, 7 Kilo, ein Spiel. Und in der Regel kaufen fast alle die Miniaturen mit dazu. Und ja, dann bist du, wenn ich das so versende, bin ich bei 8 Kilo. Und das ist alleine das Grundspiel, ne? Und die Erweiterung wird jetzt nicht ganz so schwer, weil wir die Inseln nicht neu produzieren. Die hat man ja schon. Aber genau, also die wird auch wieder eine ganz schöne große Box mit 15 Minis und so weiter. Ne? Also einfach über den Webshop kriegt man das alles. Ich sag mal so, es gibt zurzeit noch 300 Exemplare. Wir haben davon mal 1000 produzieren lassen. 300 haben wir noch ungefähr. Es werden Woche für Woche langsam weniger und mal gucken, was wir in ein, zwei Jahren machen, wenn dann die Grundbox ausverkauft ist. Das ist wirklich eigentlich für mich die größte Frage im Leben gerade, also neben anderen großen Lebensfragen. Aber wie geht es dann weiter, wenn die Grundbox alle ist? Ja.
Du hast gerade ganz kurz die Produktion angesprochen. Da ist ja bei eurem Spiel auch eine kleine Besonderheit mit dabei, was du mir im Vorfeld schon erzählt hast. Vielleicht kannst du da mal ein paar Sätze zu sagen, was bei euch jetzt so besonders ist an der Produktion.
Wir haben tatsächlich bis auf eine einzige Komponente, die jetzt im Herbst rauskommt, das sage ich vorweg, wir haben im Kickstarter auch angeboten, dass es quasi Thor's Cliff Signature Metallmünzen geben wird. Und da haben wir es einfach wirklich nicht hinbekommen, in Deutschland eine bezahlbare Alternative zu finden und sind dann, das ist das einzige Produkt, was wir jetzt in China produzieren lassen. Das ist jetzt gerade im Container und kommt hoffentlich rechtzeitig zur Messe an. Alles andere, das heißt, ne, die ganze Insel, die Würfel, die Riesenbox, das ist alles in Bayern produziert bei Ludofact und auch die Miniaturen, die lassen wir beim Kumpel von mir selber drucken. Der hat mittlerweile, ich glaube, 7 3D-Drucker in seiner Garage und ja, so ein bisschen Print on Demand. Immer jetzt bin ich von der BerlinCon nach Hause gekommen, dann rechne ich nach, was brauche ich für Essen und dann bestelle ich wieder 50 Sets ungefähr. So funktioniert zurzeit die Produktion. Und auch die ganzen Miniaturen jetzt für die Erweiterung haben wir wieder bei ihm drucken lassen. Und genau, die sind jetzt schon bei meinen Eltern im Keller. Da ist jetzt alles voll. Ne? Es gibt ja, verrate ich mal, so eine Riesen im Spiel. Das ist so eine große, ja, was sind es, 14 Zentimeter oder 15 Zentimeter große Riesenfigur. Die gibt es jetzt 250 Mal in so Kartons und die wartet darauf, dass sie dann verpackt und ja im Herbst dann endlich ausgeliefert wird.
Ja, auf jeden Fall bemerkenswert. Von vielen anderen Autoren hört man ja immer, es führt eigentlich gar keinen Weg an China vorbei, ne? Gerade wenn es um Miniaturen oder Standys oder sowas geht, aber finde ich dann auch mal ganz gut zu hören, dass wohl doch ein Weg dran vorbeiführt, natürlich wahrscheinlich auch zu einem gewissen Preis, ne? Finde ich auch
bemerkenswert
und halt auch förderlich, ne? Also
ja, man muss da eben schon realistisch drüber sprechen, ne? Also wenn du irgendeine kommerzielle Idee hast, dann führt eigentlich, würde ich sagen, da kein Weg dran vorbei. Also wir verkaufen jetzt diese Miniaturenboxen. Ich finde das interessant, weil mich das selber wahnsinnig beschäftigt hat. Ich vermute, es hören auch andere, die mit dem Gedanken schwanger gehen, vielleicht auch mal selber ein Spiel zu entwickeln, diesen Podcast. Mich hat das natürlich wahnsinnig interessiert damals. Man will natürlich irgendwie alles so und hat irgendwie Bock, was richtig Besonderes und Großes zu machen. Und dann wird man natürlich ziemlich eiskalt von den ganzen Preisrealitäten dann wieder eingeholt. Und bei mir ist irgendwann einfach die Entscheidung gefallen, ja, okay, ich habe jetzt verstanden, ich werde damit kein Geld verdienen. Andere Leute gehen irgendwie Kitesurfen, das ist auch teuer. Ich habe ein Brettspiel, das ist halt auch teuer. Es ist für mich eher ein teures Hobby, das muss man sagen, als dass es jetzt irgendwie eine Einnahmequelle wäre. Ich hoffe, da weiter noch in die Richtung auch an anderer Stelle was zu machen. Da können wir auch gleich nochmal gerne drauf eingehen. Aber bisher ist es so, ich wollte gerade eben sagen, ich bin dafür auch offen, da über Preise zu sprechen, weil das einen einfach interessiert, wenn man das auch gerne machen möchte. Wir nehmen zum Beispiel für die Miniaturenbox, die wir extra verkaufen, weil die Miniaturen im Thor's Cliff 1 Grundspiel nicht dabei sind, nehmen wir 55 Euro. Und das ist so, wenn man jetzt sagt, ja nur diese kleine Box mit irgendwie 14 Miniaturen drin, glaube ich, warum ist denn das so teuer? Ja, und dann sage ich ja, aber es geht halt nicht günstiger. Wir verdienen an der Miniaturbox, da wir ja auch noch die Box bezahlen und da wir die eben händisch quasi in Deutschland drucken lassen und die Lieferung und dann geht hier mal was kaputt. Wir verdienen daran faktisch, nie zu vergessen, die Mehrwertsteuer, verdienen wir eigentlich, weiß ich nicht, 4 Euro pro Box oder so. Dann verschenkst du mal eine, ne, für so ein kleines Review-Exemplar. Dann kannst du schon wieder 10 andere Boxen verkaufen, um die eine verschenkte zu refinanzieren. Also es ist wirklich einfach sehr, sehr teuer. Und deswegen, wenn andere dir sagen, es führt keinen Weg dran vorbei, dann ist das aus kommerzieller Sicht wahrscheinlich schon einfach auch richtig. Ja.
Das stimmt wahrscheinlich leider. Aber man hört ja auch selten davon, dass in der Brettspielszene jemand reich wird durch den Verkauf von Brettspielen.
Ja, das ist auch selten, ja.
Es ist halt immer noch ein Nischenhobby, ein wachsendes Hobby, aber immer noch ein Nischenhobby, ne? Muss man ja ehrlich sagen. Was hast du sonst noch so? Und du hast ja vorhin noch weitere Teile angekündigt, so deine Pläne für die Zukunft, gerade entweder mit Thor's Cliff oder du hast gerade noch so ein paar kleine andere Sachen angedeutet.
Ja, ich bleib mal kurz.
Schon mal an der Strippe haben.
Ja, ich bleib mal bei Thor's Cliff kurz. Also, was jetzt als nächstes kommen wird, ne, ganz klar jetzt im Herbst die Metallmünzen und eben Thor's Cliff 2. Das wird jetzt natürlich super spannend für uns das nächste halbe Jahr, wie das angenommen wird. Ne? Ich habe ja vor allem diese Kampagne eben schon mehrfach erwähnt, das ist echt ein riesiger Aufschlag. Also das sind jetzt nicht nur einfach so ein paar Texte und irgendwie lernt man jetzt das neue Volk kennen und fertig, sondern das ist, man kriegt 48 Seiten Story und 100 Storykarten, also da muss man viel lesen, aber wer Bock auf sowas hat, wer Bock auf so ein Adventure hat, der ist herzlich eingeladen, sich da mal reinzubegeben in die Welt. Ein Freund hat mal gesagt, es ist ein bisschen so, als würde man einen Roman spielen, wenn man das spielt, weil es wirklich ja extrem, extrem dichtes Storytelling ist. Und das ist jetzt Tor Skiff 2, was kommt. Und was dann kommt, das wissen auch alle, die sich mit der Box schon länger beschäftigen oder mit dem Spiel. Das ist quasi erstmal noch so eine kleine Erweiterung, die nennt sich die drei Goden. Das sind dann nochmal drei weitere Charaktere, die das Spiel noch asymmetrischer machen. Die gibt's auch schon lange als Print-to-Play-Characters auf unserer Website. Und genau, dann, die sind auch schon so fest eingeplant, dass sogar jetzt, wenn wir Tor Skiff 2 rausbringen, ist schon so eine Übersicht gibt, wo man dann quasi seine Trophäen sammelt, seine Geschenke, die man da abgibt. Und da sind sogar diese drei zurzeit noch Print-to-Play-Characters, die drei Goden schon mit drauf, weil ja viele die schon haben und auch spielen und die werden auch bei den Meisterschaften mitgespielt und die werden wir dann hoffentlich in einem Jahr oder so auch noch rausbringen. Genau, das ist erstmal der allernächste Schritt. Dann kommt irgendwann hoffentlich, ich würde mir mal mindestens wieder 3 Jahre Zeit geben, weil das ist eine riesen Arbeit, kommt dann hoffentlich auch irgendwann der Abschluss Tor Skiff 3 raus, ja. Genau, und das kleine Side-Projekt, was ich hier auch gerne erwähnen möchte, ist, dass ich letzten Sommer ein Spiel entwickelt habe, ein völlig anderes, das heißt Schrott ist der Arbeitstitel, der wird es wahrscheinlich aber auch bleiben. In dem Spiel rennt man mit Cyborgs über einen Schrottplaneten, auf dem eine unbegrenzte Energiequelle gefunden wurde. Und ja, bei Schrott wird man dann, es gibt Parallelen zu Tor Skiff, aber es ist auch vieles ganz anders. Also man läuft rum und es sind wieder 6 Ex-Felder, man verteilt auch kleine Gebäude und so, aber die Spielmechanik ist eine sehr andere. Das hier wird ein Deckbuilder, der aber auch gleichzeitig ein Engine-Builder ist, weil man eben als Cyborg im Schrott wühlt und dann alle möglichen Items findet, wie Funkgeräte, wie ja, Batterien, wie Laserguns oder was weiß ich, Sonden, die man verschießen kann. Alles Mögliche findet man im Schrott und daraus baut man sich dann, während man da rumrennt als Cyborg, eben auch noch so eine Engine auf. Und dieses Spiel, da bin ich jetzt im letzten Jahr mit von Verlag zu Verlag gezogen. Ich habe im Endeffekt jetzt ein großes Glück mit dem Hamburger Newcomer-Verlag, nenne ich ihn mal Squink-Verlag, das Schrottspiel auch wirklich zu veröffentlichen. Das wird noch ein Jahr dauern, bis wir damit an die Öffentlichkeit gehen, aber ich habe gefragt, ich darf das hier schon mal erwähnen. Und das ist schon alles unterschrieben und in hoffentlich, ja, wahrscheinlich ziemlich genau 2 Jahren wird dann auch Schrott rauskommen.
Ja, du bist ja jetzt auch schon gerade an der Öffentlichkeit, von daher, jetzt ist sowieso zu spät.
Richtig.
Aber ja, hast mich direkt gerade auch schon ein bisschen angefixt. Vielleicht hören wir dann auf jeden Fall in einem Jahr nochmal was von dir oder sehen auch was.
Dann wäre ich auf jeden Fall. Ja, das wäre schön, ja.
Gerade auch der Titel, da hattest du mich direkt. Das ist genau schon wieder mein Humor.
Ja, ich habe da überlegt, immer wie der Schrottplanet und sowas. Und irgendwann habe ich es dann runtergebrochen auf Schrott. Und seitdem ich das habe, kriegen halt alle immer, wenn man davon erzählt, ein Lächeln im Gesicht. Und das ist schon mal, würde ich sagen, nicht das Verkehrteste. Ja.
Das bleibt dann in Erinnerung, ne? Das ist nie verkehrt. Das ist ja das, was man haben möchte. Ne?
Ja.
Ja. Um zu Tor Skiff nochmal zurückzukommen, falls wir jetzt so ein paar Zuhörer haben, die sich noch unschlüssig sind, irgendwie, ist das was für die, ist das vielleicht nichts? Jetzt haben sie auch nur was davon gehört. Mit Hinblick auf den Oktober, wo die Spiele in Essen stattfindet, kann man dich da antreffen? Kann man das Spiel da ausprobieren? Kann man das Spiel da kaufen? Wo, was, wie?
Ja, alles, ja. Genau, wir sind zum 3. Jahr in Folge jetzt eben auf der Spiel auch, oder es ist sogar schon das 4. Jahr, glaube ich. Und wir werden beim Stand sein in Halle 3 bei L111, also 3L111. Und das ist direkt neben Pegasus, da waren wir letztes Jahr auch. Da werden wir wieder unseren gleichen kleinen Stand haben. Das ist sehr lustig auf der Spiel, wenn neben einem die Riesenverlage sind und man selber da mit seinen, was haben wir, 14, 15 Quadratmeter, 3 kleine Tischchen und Pappboxen. Und das halt ist halt all die letzten Jahre viel Spaß gemacht. Wir sind jedes Jahr in Essen und auf der BerlinCon. Und genau, da sind wir dann auch wieder. Man kann das Spiel definitiv ausprobieren. Meine Erfahrung hat aber gezeigt, dass, also unbedingt ausprobieren, unbedingt kommen. Ich will euch nur davor warnen, weil Tor Skiff 2 direkt zu probieren, das ist immer schwierig, weil das ist quasi eine Erweiterung, die wirklich aufbaut auf dem Grundspiel. Und für alle, die jetzt eben Tor Skiff 1 schon können, also die das Wikinger-Spiel beherrschen, die die Grundidee von der Spielmechanik verstanden haben, macht es total Sinn, auf der Spielemesse direkt zu kommen und auch das zweite Volk zu lernen. Das haben wir jetzt auch letztes Jahr schon gemacht und auch auf der BerlinCon jetzt schon. Ne? Da kommen natürlich Leute, die das Spiel schon kennen und auch jetzt die Skrelinge spielen wollen. Genau. Wir haben nur auch die Erfahrung gemacht, wenn jemand noch gar nicht das Spiel gespielt hat, dann ist es einfach eine sinnlose Überforderung, gleich zwei Völker auf einmal zu lernen. So, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Man kann das ein bisschen damit vergleichen, wie mit Root, finde ich, dieses Spiel mit den Tieren im Wald, was ich sehr, sehr liebe. Da ist es halt so, wenn man alle Völker auf einmal lernen will, dann ist es halt einfach, dann ist das Spiel nur so Mittelspaß, weil man gar nicht versteht, was die anderen machen.
Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Vergleich. Ich glaube, jeder, der Root gespielt hat, kann das voll und ganz nachvollziehen.
Ja.
Ja, wie viel Geld muss man bei dir am Stand mitbringen, falls man sich direkt das Spiel auch noch gönnen möchte?
Genau, wenn man das mal so
wie die einpacken müssen.
Wenn man jetzt so quasi all in geht, dann wäre man, glaube ich, bei über 200 Euro. Ne? Also ich hatte ja gesagt, die Grundbox kostet 85. Nee, hatte ich noch nicht gesagt, aber die Grundbox Toscliff kostet 85. Dazu kaufen wirklich eigentlich alle auf der Messe die Miniaturen, weil die sehr beliebt sind. Für die eben schon erklärten, nicht mehr weiter zu drosseln, in 55 Euro. Das heißt, wir sind dann schon bei 140. Und dann kommt eben auch noch die Erweiterung, die ja auch wieder mit 15 Miniaturen kommt. Daher kommt, die sind übrigens, ganz wichtig zu sagen, bei Toscliff 2 sind die Miniaturen da drin. Das heißt, es wird keine zweite Miniaturenbox geben. Und deswegen, weil eben inklusive Miniaturen, kostet auch die Erweiterung dann 85 Euro. Das heißt, man ist bei, oh Gott, ich rechne es auch gerade zum ersten Mal selber aus, 225 Euro für Toscliff 1 und 2 inklusive Miniaturen. Aber ne, ich bin kein guter Verkäufer, sondern ich bin ehrlich, ich sage, kauft erstmal das erste. Wenn es euch Spaß macht, dann denkt ihr drüber nach und holt dann das zweite.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Möglichkeit auf jeden Fall.
Ja.
Gerade wenn man es auch vorher schon mal anspielt, ne? Vielleicht reicht das den meisten ja auch erstmal und du bist ja nächstes Jahr bestimmt auch nochmal da. Im Zweifelsfall kann man
da gehe ich von aus,
dann,
ja.
Dann, dann nochmal zuschlagen, dann direkt Teil 2 und 3 mit dazu nehmen.
Genau, man kann aufbauen. Ja, genau. Man kann es jetzt voll den Druck noch ein Jahr bis Toscliff 3. Es wird nicht passieren. Man kann es auch eben einfach alles immer gerne bestellen und dann liefern wir das. Also schicken wir das. Ist auch kein Ding. Ja.
Sehr cool, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir uns dann auf der Spielemesse treffen. Hast du noch irgendwas, was du uns unbedingt mitteilen möchtest jetzt?
Was wollte ich denn sagen? Nö, ich glaube, das ist so ganz schön. Ich wollte einfach gerne ein bisschen erzählen, dass es sich wirklich lohnt, weil der zweite Teil halt die Geschichte auf eine schöne Weise weitererzählt und vielleicht ist das auch ganz gut, das nochmal so klar auszudrücken. Also wenn Leute quasi die Skrelinge mal kennengelernt haben, dann spielen sie quasi Toscliff nie wieder ohne diese. Ja? Also das ist quasi so, das Spiel ist eben, das ist leider noch interessant, für Leute, die jetzt richtig Bock auf völlig übertrieben komplizierte Spiele haben, ist Toscliff 1 eigentlich ein bisschen zu einfach. Also das Spiel ist relativ einfach, aber die Würze liegt eben darin, ne, das dann auch gut zu spielen. Also diese einfachen Spielmechaniken gut auszureizen. Und das Spiel ist auch deshalb so einfach, weil es von Anfang an asymmetrisch geplant war. Und mit Toscliff 2 entfaltet sich jetzt eigentlich diese schöne Asymmetrie. Ne? Also dieses Schwarmspiel der Wikinger gegen diese bogenschießenden wenigen Skrelinge, das ist einfach herrlich. Und wer das mal gemacht hat, der will das weitermachen. Also man nimmt die danach nicht wieder nicht. Ja, also, ja.
Das spiegelt ja, glaube ich, auch ganz gut das Rate auf BoardGameGeek wieder mit 2,45. Ne? Das spricht ja auch dafür, dass wahrscheinlich die Regeln initial gar nicht so schwer zu lernen sind, aber ich sag mal, das Meistern des Spiels nachher dann die Herausforderung ist, vor die man gestellt wird.
Total, genau. Und ich bin sehr gespannt, welches Rating wir dann von der Schwierigkeit für Toscliff 2 kriegen, weil das ist natürlich dann schon deutlich anspruchsvoller, wenn du ne, den anderen auch immer noch mitdenken musst. Weil, wie gesagt, im Duell geht es ja darum, wirklich genau zu verstehen, das ist fast schachig, das Duell, wirklich zu verstehen, was muss ich jetzt am besten machen, um im entscheidenden Moment zwei Taler mehr zu haben, um noch einen Krieger mehr zu haben als der andere. Ja, und das mit zwei verschiedenen Völkern nachher hinzubekommen, das wird dann sehr spannend.
Ja.
Ach so, ich kann... Ja, letzter Satz vielleicht von mir, aus mir fällt gerade ein. Ich erwähne immer gar nicht, was es alles drumherum noch gibt. Es gibt einen eigenen Soundtrack, den findet ihr auf Spotify. Das ist der Corona-Pandemie geschuldet. Es gab viele Freunde von mir in Hamburg, die Musik machen, die dann in der Corona-Zeit Soundtrack geschrieben haben für Toscliff. Und den gibt es auch für Toscliff 2 jetzt neu, diesmal nur von einem Kumpel von mir. Und es gibt auch mehrere animierte Videos dazu und so. Also wenn man Bock hat, kann man sich da tief reingraben. Ansonsten vielen Dank für die Zeit, sag ich mal.
Ja, ich werde auf jeden Fall vorbeischauen mal, weil ich habe es ja selber auch noch nicht gespielt. Du hast es mir zwar gezeigt, aber Anspielen hat leider auch nicht funktioniert. Ich werde auf jeden Fall mal auf der Spielemesse vorbeischauen und mir das Spiel mal live anschauen. Ja, wenn du dann nichts mehr hast, dann würde ich sagen, dann ja, endet unser kleines Blutbad an Toscliff heute mal. Und ja, an die Zuhörer, die das vielleicht selber mal ausprobieren wollen. Wir hatten ja gerade schon gesagt, auf der Spielemesse in Essen habt ihr die Möglichkeit. Ich habe gerade nochmal schön geschaut. Ihr geht einfach Eingang West rein, Halle 3 und dann nach 100 Metern ungefähr auf der linken Seite direkt, Pegasus kann man nicht übersehen in der Halle, direkt da nebendran der nächstgrößere Stand wahrscheinlich neben Pegasus.
Der allerkleinste, genau. Und bei uns ist immer alles schwarz-weiß, daran erkennt man das. Das Spieldesign ist ja, das Artwork ist ja schwarz-weiß und das fällt dann doch schon sehr auf tatsächlich.
Ja, damit kann man dich dann auf jeden Fall finden. Das ist ja auch schon ein Herausstellungsmerkmal.
Ja.
Gut, ja, dann würde ich sagen, bis dahin habt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, Platz in eurem Regal zu machen für Thor's Cliff. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen ehrlichen Kommentar da, schreibt uns eine Mail, kommt auf unseren Discord-Kanal. Die ganzen Links zu Timos Webseite werde ich euch auch verlinken in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bleibt verspielt und wir hören euch. Ihr hört uns das nächste Mal so. Ich höre hier gar nichts. Auf Wiedersehen.
Alles klar. Ciao.